Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Klagelieder. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung in der größten Not. Ja, diese Überschrift ist wichtig, denn wenn man sie verschweigen würde und einfach mal anfangen würde zu lesen, ja, dann kann es einem schon einen ganz schönen Schrecken einjagen, was wir jetzt hier gleich lesen und hören. Aber wie gesagt, die Überschrift Hoffnung in der größten Not. Ab Vers 1 heißt es: Seht mich an, wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Gegen mich sind seine Hiebe gerichtet. Den ganzen Tag trifft mich seine strafende Hand. Davon bin ich abgemagert und krank geworden. Alle meine Knochen hat er mir zerschlagen. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt und mein Gefängnis mit hohen Mauern umgeben. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Wohin ich mich wende, jeder Weg ist versperrt. Gott lässt mich nicht entkommen. Er hat mir aufgelauert wie ein Bär, wie ein Löwe in seinem Versteck. Er hat mich vom Weg abgedrängt, mich zerfleischt und hilflos liegen lassen. Er spannte seinen Bogen und zielte mit seinen Pfeilen auf mich. Immer wieder griff er in seinen Köcher und schoss mir mitten durchs Herz. Mein Volk verlacht mich Tag für Tag. Sie singen Spottlieder auf mich. Gott reicht mir bittere Kräuter zu essen und füllt mir den Becher mit Wermut. Er gibt mir Steine statt Brot. Er tritt mich tief in den Staub. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin mir vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Ja, schrecklicher kann man sich ein Leben nicht ausmalen, wie der Buchschreiber ein Leben erlebt hat. Und man könnte denken, ja, solch ein Mann, der muss doch alles verloren haben, jegliche Hoffnung verloren haben, wenn es ja um Gott geht. Aber wir lesen weiter im Vers 21, dass er sich seine Hoffnung bewahrt hat. Denn dort steht, aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Ja, auch wenn wir die Güte des Herrn manchmal nicht sehen, sorry, manchmal sie nicht spüren, sorry, und manchmal ganz tief feststecken in unseren Problemen. Wenn das der Fall ist, dann ja, sind die einen vielleicht zu Tode betrübt und die anderen, ja, verlieren auch oder lassen ihren Glauben los. Aber nicht der Buchschreiber. Weiter heißt es: Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut. Der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Ich wiederhole Vers 25. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Mitten im Leid, mitten in der schrecklichsten Situation, ja, die man sich vorstellen kann, hat der Buchschreiber nicht aufgegeben, Gott zu suchen, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Und er hat nicht aufgegeben, ihm zu vertrauen. In Vers 26 heißt es: Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und es ist gut für einen Menschen, wenn er schon früh lernt, Schweres zu tragen. Ja, wir können Mitleid haben mit denen, die Schweres tragen müssen, aber wir können auch es so sehen, wie der Buchschreiber es sieht. Nämlich, ich wiederhole, und es ist gut für einen Menschen, wenn er schon früh lernt, Schweres zu tragen. Und das können wir nur lernen, wenn wir auch tatsächlich Schweres tragen dürfen. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber dort heißt es: Wen Gott liebt, den züchtigt er. Also Züchtigung ist wichtig im Leben, denn durch sie erfahren wir, dass irgendetwas falsch gelaufen ist in unserem Leben, dass wir Fehler begangen haben, dass wir vor Gott und den Menschen gesündigt haben. Und ohne diese schweren Zeiten, ohne diese Stoppschilder und ohne diese Zeiten des Leides würden wir nicht zurückfinden auf den Weg des Herrn. In Vers 28 heißt es: Wenn Gott ihm die Last auferlegt, soll er es annehmen und nicht aufbegehren. Ich wiederhole: Wenn Gott ihm die Last auferlegt, soll er es annehmen und nicht aufbegehren. Ja, wenn Gott uns eine Last auferlegt, dann dürfen wir dies annehmen und sollen nicht aufbegehren, sollen nicht jammern und Gott Vorwürfe machen. Denn diese Last hat ihren Sinn. Es gibt verschiedene Lasten, die wir zu tragen haben. Nicht jede Last hat etwas mit Sünde zu tun. Manchmal ist es auch nur eine Probe unseres Glaubens, dass wie bei Hiob auch Gott es einfach mal zulässt, dass wir ja schwere Zeiten durchleben, um unseren Glauben zu prüfen. Denn wenn wir nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen würden, dann hätten wir keinen Testlauf, ob unser Glaube auch widerstandsfähig ist. In Vers 29 heißt es, demütig beuge er sich tief in den Staub. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für ihn. Wenn man ihn schlägt, soll er die Wange hinhalten und die Demütigung still ertragen. Denn wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann tut er es nicht für immer und ewig. Ich wiederhole, denn wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann tut er es nicht für immer und ewig. Dieser Verstoß dient zum Wachrütteln. Er dient, ja, dass wir Zeit haben, uns zu besinnen und uns wieder zurückerinnern an die Güte des Herrn. In Vers 32 heißt es, er lässt ihn zwar leiden, aber erbarmt sich auch wieder. Denn seine Gnade und Liebe ist groß. Ich wiederhole Vers 32. Er lässt ihn zwar leiden, aber erbarmt sich auch wieder. Denn seine Gnade und Liebe ist groß. Die Gnade und Liebe Gottes steht über allem Leid, das wir ertragen dürfen. Ich möchte nicht sagen müssen, denn Leid kann uns zur Reife führen. Leid kann uns schleifen, wie jeder Diamant geschliffen werden muss, dass er zum vollen Glanz ja, wird und wie das Gold geläutert werden muss, bis es strahlt. In Vers 33 heißt es, wen er strafen muss, hat er, wenn er strafen muss, sorry, wenn er strafen muss, hat er keine Freude daran, sondern das Leid seiner Kinder schmerzt ihn auch selbst. Ich wiederhole Vers 33, wenn er strafen muss, hat er keine Freude daran, sondern das Leid seiner Kinder schmerzt ihn auch selbst. Ja, Gott ist kein Sadist, der die Menschen straft und sich dabei ergötzt. Nein, er leidet mit seinen Kindern und die Schmerzen, die sie ertragen, ja, das schmerzt auch ihn. In Vers 34 heißt es, es gibt so viel Unrecht in diesem Land. Die Gefangenen werden mit Füßen getreten. Vor den Augen des höchsten Gottes bringt man Unschuldige um ihr Recht. Vor Gericht wird gelogen und betrogen. Meint ihr etwa, der Herr sieht das nicht? Wer kann etwas geschehen lassen, wenn der Herr es nicht befiehlt? Alles Glück haben wir ihm zu verdanken. Und genauso kommt das Unglück aus seiner Hand. Ja, Gott hat alles in seiner Hand. Sowohl das Glück, das uns trifft, als auch das Unglück, das er zulässt. Gott ist kein Unglücksbringer. Gott lässt das zu, was uns unglücklich macht. Und alles dient zum Guten, damit wir am Ende geläutert werden und ja, unser Glaube mehr und mehr wächst. In Vers 39 heißt es, solange wir leben, brauchen wir uns nicht zu beklagen. Sind es nicht unsere Sünden, für die Gott uns bestraft? Komm, kommt, wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen und wieder zurückkehren zum Herrn. Ich wiederhole Vers 40, kommt, Wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen und wieder zurückkehren zum Herrn. Ja, prüfet, wer sündigt, und wer gesündigt hat, der hat die Möglichkeit, zurückzukehren zum Herrn, wenn er sich seine Schuld eingesteht, wenn er bereut, wenn er Buße tut, dann vergibt ihm der Herr gerne. Ja, er ging sogar so weit, dass er für uns, die wir sündig sind, ans Kreuz gegangen ist und dass er einen Ausweg geschaffen hat und dass wir, wenn wir an diesen Ausweg, an seine Tat am Kreuz für uns glauben und dies dankbar annehmen, dass wir dann erlöst werden von unserer Schuld. Und dazu gehört, so heißt es in Vers 24, ihm wollen wir unsere Herzen öffnen, zu unserem Gott im Himmel die Hände erheben. Herr, wir haben gesündigt und dir die Treue gebrochen. Und das hast du uns nicht vergeben. Ja, der Herr kann uns unsere Sünden erst dann vergeben, wenn wir sie bereuen. Er vergibt nicht einfach so der kompletten Menschheit, ohne dass der Einzelne seine Schuld bereut. In Vers 43 heißt es: Stattdessen hast du dich im Zorn gehüllt. Du hast uns verfolgt und erbarmungslos getötet. In einer dichten Wolke hast du dich verborgen. Kein Gebet konnte mehr zu dir durchdringen. Ja, Sünde ist wie eine dichte Wolke, die kein Gebet durchdringen lässt. Erst wenn wir die Sünde ja beseitigen lassen von Jesus durch unseren Glauben, dann wird diese Wolke aufgelöst werden und unser Gebet kommt wieder zu Gott durch, hat eine Wirkung. Denn ein Sünder, der betet, der wird zwar von Gott gehört, aber der hat keine Beziehung zu Gott. Die Beziehung können wir erst dann herstellen oder wiederherstellen, wenn wir uns und auch Gott unsere Schuld anerkennen. In Vers 45 heißt es: Du hast dafür gesorgt, dass die Völker uns wie Dreck behandeln. Zum Abschaum der Menschheit sind wir geworden. Unsere Feinde stecken die Köpfe zusammen und zerreißen sich das Maul über uns. Angst und Schrecken haben uns gepackt. Überall erleben wir Zerstörung und Tod. Mein geliebtes Volk ist dem Untergang nahe. Darum muss ich hemmungslos weinen. Unaufhörlich fließen meine Tränen. Ich werde so lange keine Ruhe finden, bis der Herr vom Himmel herabschaut und unser Schicksal endlich beachtet. Mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie es den Frauen in der Stadt geht. Ich habe meinen Feinden nichts getan, doch sie haben mich gefangen wie einen Vogel. Sie stürzen mich lebendig in einen Brunnen und werfen Steine auf mich herab. Das Wasser schlug über mir zusammen und ich dachte schon, das ist das Ende. Da schrie ich zu dir um Hilfe, o Herr. Tief unten aus der Grube flehte ich dich an, deine Ohren nicht vor mir zu verschließen. Ja, wenn wir in tiefster Not sind, tief festhängen in der Grube unserer Probleme, dann dürfen wir zu Gott schreien. Und dann wird dies passieren. Weiter heißt es in unserem Text, und wirklich, du hast mich erhört. Als ich rief, kamst du mir ganz nahe und sprachst, fürchte dich nicht. Herr, du bist für mich eingetreten und hast mein Leben gerettet. Jesus ist für uns eingetreten, für unsere Schuld eingetreten und hat unser Leben gerettet. In Vers 59 heißt es, du weißt, wie viel Unrecht ich erleiden musste. Herr, schaffe du mir nun Recht. Du kennst die Rachsucht meiner Feinde und die Pläne, die sie gegen mich schmieden. Herr, du hast gehört, wie sie mich schmähen. Ihre finsteren Intrigen sind dir nicht verborgen. Tag ein, Tag aus verhöhnen sie mich. Immer ziehen sie über mich her. Sieh dir an und hör doch die Spottlieder, die sie von früh bis spät über mich singen. Ich bitte dich, vergelte es ihnen, o Herr. Gib ihnen den gerechten Lohn für ihre Taten. Lass ihre Herzen hart und verblendet sein. Ja, möge dein Fluch über sie kommen. Verfolge sie, bis dein Zorn sie trifft, und lasse sie von deiner Erde verschwinden. Ist es nicht schön, dass wir, ja, Gott den Schmerz bringen können, den unsere Feinde uns bereiten? Und dass wir ihm, dem Richter der Welt, ja, das übergeben, was andere Selbstjustiz nennen. Nein, das haben Christen nicht nötig. Christen haben einen Richter, der am Ende der Welt alle unsere Feinde richten wird. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.